Ja, wir freuen uns, dass der Bruder Michael Richter aus der Versammlung Gato heute zu uns gekommen ist und er wird zu dem Thema sprechen, die wahre Religion stillt die Bedürfnisse der menschlichen Gesellschaft. Bitte, Bruder Richter.
Edmund Burke, ein irischer Politiker des 18. Jahrhunderts, sagte: Der Mensch ist ein zur Religion erschaffenes Wesen. Und er hatte recht mit seiner Aussage. Als die Menschheit ihren Anfang nahm, richteten der erste Mann und die erste Frau ihre Anbetung logischerweise zu ihrem Schöpfer. Sie blickten zu ihm als Autorität auf, als einer Quelle, die ihnen Anleitung und Rat vermittelte. Und so kam die Religion auf der Erde mit der Erschaffung der ersten Menschen, Adam und Eva, ins Dasein. Jehova Gott erschuf also den Menschen mit dem Bedürfnis, Gott anzubeten. Wir Menschen haben einen angeborenen Drang zur Anbetung. In der New Encyclopedia Britannica wird geschrieben, soweit Gelehrte feststellen konnten, hat niemals und nirgendwo ein Volk existiert, das nicht in einem gewissen Sinne religiös war. Und Ähnliches sagt auch das Buch Die Religionen der Welt. Die Erforschung der Religion offenbart als eines ihrer wesentlichsten Charakteristika das Verlangen nach Werten und den Glauben, dass das Leben nicht zufällig oder sinnlos sei. Das Suchen nach dem Sinn führt zum Glauben an eine Macht, die mehr vermag als der Mensch und schließlich an einen universellen Geist, der dem Menschen die höchsten Lebenswerte zu sichern gewillt ist. Die menschliche Gesellschaft benötigt also göttliche Anleitung. Warum? Die Antwort finden wir in der Bibel, in Gottes Wort, das er uns gegeben hat, das unter Inspiration niedergeschrieben worden ist, und zwar in Jeremia. Jeremia Kapitel 10 im Vers 23. Und jeder, der die Möglichkeit hat, ist ermuntert, diese und die folgenden Texte mit aufzuschlagen. Jeremia 10, Vers 23. Hier schreibt Jeremia: Ich weiß wohl, o Jehova, dass nicht beim Erdenmenschen sein Weg steht. Es steht nicht bei dem Mann, der da wandelt, auch nur seinen Schritt zu richten. Und so wollen wir einmal unvoreingenommen und aufgeschlossen die Religionen betrachten, die in unserer Umgebung, die auf der Erde existieren. Und wir wollen, wenn wir diese Untersuchung durchführen, innehalten und uns fragen, ob die Lehren, die sie verbreiten, ob die Lehren, die sie ihren Mitgliedern und ihren Anhängern vermitteln, klar und logisch und verständlich sind. Angesichts des menschlichen Verlangens, Gott anzubeten und des Bedürfnisses, auch von ihm Hilfe zu erhalten, fragen wir: Was haben in dieser Hinsicht die Religionen der Menschheit erreicht? Haben sie ihre Anhänger dem Schöpfer des Menschen, dem Erschaffer des Universums, näher gebracht, indem sie von ihren Nachfolgern, ihren Anhängern verlangt, die Gebote dieses Schöpfers zu beachten, ihnen zu gehorchen? Oder überlässt sie es ihren Mitgliedern, sich selbst einen Weg zu suchen, sich selbst Verhaltensregeln aufzustellen, nach denen sie leben möchten und die sie für erreichbar halten? Ja, stillen die Religionen der Welt die geistigen Bedürfnisse, die jeder Mensch hat? Ist der menschlichen Gesellschaft durch die Religion auf ein höheres sittliches Niveau gelangt? Haben die Religionen die Menschen gelehrt, in Bezug auf die Lösung der Weltprobleme ihre Hoffnung auf diesen Gott zu setzen? Oder vermitteln sie eher die Erkenntnis, dass Politiker oder Wissenschaftler das Geschick der Menschen leiten werden? Ja, fördern diese Religionen den Frieden? Sichern sie den Menschen ein glückliches Familienleben und zeigen sie, dass es einen befriedigenden Lebenszweck gibt? Diese und ähnliche Fragen, die helfen uns zwischen der einen vom Schöpfer des Menschen ins Dasein oder ins Leben gerufenen Urreligion und den vielen von seinen Gegnern geschaffenen Nachahmungen zu unterscheiden. Ja, was tun die Religionen der Welt für die menschliche Gesellschaft? Der in Betracht gezogene äußere Schein zeigt, dass die Religion der Welt den Geboten Gottes keine Beachtung geschenkt haben. In der Christenheit bekunden tatsächlich immer mehr Geistliche die ja die Führer, die Leiter ihrer Schäfchen sein sollte, an einen Mangel an Glauben. Und das zeigen sie auch offen und dokumentieren sie auch. Sie glauben nicht an die Bibel als das inspirierte Wort Gottes, das von der ersten bis zur letzten Seite unsere Richtschnur für das Leben ist. Und so konnte man in der Zeitschrift Science lesen, die die Sitzung eines kalifornischen Erziehungsausschusses beschrieb, in der ein Bischof der Mormonen und der Dekan der Grace Episcopal Kathedrale von San Francisco zugunsten der Evolutionstheorie und gegen den Schöpfungsbericht aus dem inspirierten Wort Gottes entschieden haben. Dann finden wir in der New Catholic Encyclopedia, dass sie zwar beansprucht, die Bibel im Wesentlichen als inspiriert anzuerkennen, sagt dann aber, es ist dessen ungeachtet offensichtlich, dass viele Darlegungen in der Bibel einfach nicht wahr sind, wenn man sie gemäß der neuzeitlichen Erkenntnis der Wissenschaft und Geschichte betrachtet. Also auch sie fördern nicht den Glauben an die Bibel, sondern sie untergraben ihn und haben ihn nicht zu ihrem Glaubensinhalt gemacht. Ein ähnlicher Gesichtspunkt wird auch in dem Broadman Bible Commentary der Baptisten zum Ausdruck gebracht. Sie haben 1972, das ist zwar schon einige Jahre her, einen Kongress abgehalten und dort wurde eine Resolution vorgelegt, dass dieses Werk zu widerrufen ist und umzuschreiben, weil die Wahrhaftigkeit der Bibel darin nicht mehr gestützt wird. Nun, diese Resolution ist bis heute nicht angenommen worden. Sie wurde 4-1 abgelehnt. Man wollte also lieber der Wissenschaft und der Geschichte und anderen Dingen glauben, als dem, was Gottes Wort sagt. Nun, was hat all das bewirkt? Sind die Religionen der Welt dadurch imstande gewesen, zu zeigen, dass sie die Bibellehren herabsetzen können und dennoch an guten Sitten festhalten können, dass sie den Frieden und der Sicherheit förderlich sind, die Lehren, die sie verbreiten? Im Gegenteil, wir beobachten überall, die Zustände verschlimmern sich erdenweit und schon lange wird die Christenheit von Verbrechen, von Unsittlichkeit, von Drogensucht, Rassenstreit und Kriegen am schwersten betroffen, wie schon seit Jahrtausenden nicht. Die Nationen mit nichtchristlichen Religionen sind aber ebenfalls mit zunehmendem Maße der Schauplatz von Unruhen und von Spaltungen, von politischer Korruption und Sittenverfall geworden. Man kann sagen, geistige Bedürfnisse der Menschen werden durch die bestehenden Religionen nicht befriedigen und die Religionen zerfallen immer mehr. An der Moral der Menschen hat sich auch nichts unter dem Einfluss der Religionen gebessert. Ja, wegen ihrer Lehren und ihres Beispiels sind sogar religiöse Führer für diesen Sittenverfall verantwortlich. Die Religion ist für unseren schlimmen Sittenverfall mitverantwortlich. Diese Schlagzeile in einer führenden Zeitung in Kolumbien allein ist schon bestürzend. Aber wenn man bedenkt, von wem diese Äußerung stammt, nämlich von dem Jesuitenpriester Alberto Munera, einem Doktor der Theologie an der Gregorianischen Universität in Rom, dann erhält diese Aussage noch zusätzliches Gewicht. Und diese Aussage bezieht sich auf den Sittenverfall in Kolumbien. Er sagte, ganz Kolumbien ist katholisch. Wir können eins nicht von der Hand weisen, die Religion ist für unseren schlimmen Sittenverfall, den wir beobachten, mitverantwortlich. Und als Theologe fragt man sich, was ist mit unserer katholischen Religion los, wenn sie nicht genügend Kraft hat, der Allgemeinheit sittlichen Halt zu geben oder ihr zu helfen, in einen neuen Zeitabschnitt auf eine anständige Weise einzugehen und zu begegnen, von einer vergangenen Situation in eine neue überzugehen, ohne dass die gesamte Gesellschaftsstruktur zusammenbricht. Und nachdem er jetzt die Beweise für den politischen und sittlichen Verfall angeführt hatte, darunter Drogenhandel, politische Morde und Waffengewalt, fragte er, wer tut so etwas? Menschen, die dem Islam oder dem Buddhismus angehören oder Menschen ohne Religion? Oder sind es Menschen, die man bei religiösen Zeremonien beobachtet, die fromm vom Abendmahl teilnehmen und den Herrn bitten, er möchte sie in ihren Bemühungen segnen? Ist es ein Zeichen von Liebe, wenn ein Katholik seine Mitmenschen hasst oder gar tötet, wenn er stiehlt, vergewaltigt, lügt oder mit Drogen handelt? Und es ist ein Zeichen von christlicher Liebe, wenn die Kirche jetzt nichts unternimmt, um ihre Reihen von solch unmoralischen Elementen reinzuerhalten? Ja, das Endergebnis ist der heutige Sittenverfall und das nachlassende Interesse an der Kirche. Und er sagte zu der Lage der Kirche in Kolumbien: Mit einer solchen Religion können wir offensichtlich nicht den Situationen des täglichen Lebens begegnen. Eine der wesentlichen Ursachen, warum das Christentum so zu verfallen scheint, besteht darin, dass Katholiken heute wohl in keiner Hinsicht mehr Christen sind. Aber auch die Kommerzialisierung der Religion hat zu Korruption, zu Unmoral und anderen Formen von Undiszipliniertheit in unseren Kirchen geführt, erklärte ein anderer Patriarch der Methodistenkirche von Nigeria beispielsweise. Oder es wird gesagt, dass Geschenke von Kriminellen und von korrupten Beamten erbeten werden. Sie werden auch ausgeführt. Und er sagte, durch dieses Fehlverhalten von religiösen Führern und Gemeindemitgliedern haben sie die Kirche zu einem Ort für Störenfriede, Betrüger und unsittliche Personen werden lassen. Und Femi Abbas, der Kommentator für islamische Angelegenheiten, brachte die erhöhten Kriminalitätsrate mit dem Zustrom von Menschen in hochkommerzialisierten religiösen Gruppen in Verbindung. Und er sagte und traf die Feststellung, dass Führer dieser Gruppen ihre Anhängerschaft durch verlockende Rede, Raffinesse und die Fähigkeit, anderen ein Schnippchen zu schlagen, gewonnen haben und bemerkte, dass der Glaube für sie nur Tarnkleidung ist. Solche schlechten Früchte sind also zu erwarten, wenn sich die Religion nicht auf die Lehre Gottes konzentriert, sondern auf materielle Dinge konzentriert und in den Vordergrund stellt. Und der Friede, wie sieht es in der Welt mit dem Frieden aus? Er wird nicht gefördert, da selbst oft die Religionen der Welt diese Kriege schüren. Was hältst du beispielsweise von der Aussage Walter von Kirks, der Sekretär einer Abteilung des Rates der Kirchen Christi in Amerika? Er hat 1934 geschrieben, Geistliche und Laien haben eine feste Haltung gegen den Krieg eingenommen. Dieser Kreuzzug der Kirche für den Frieden entspringt der Überzeugung, dass Kriege mit dem Predigen und dem Handeln Jesu absolut unvereinbar sind. Religionen gegen den Krieg, aus diesem Werk ist es entnommen. Und am Schluss dieses Buches, in dem zahlreiche Kirchen und Geistliche zu Wort kommen, heißt es, die Kirchen haben vor allem eindeutig erklärt, dass sie keine Verbündeten mehr sein wollen, wenn es darum geht, Menschen zu töten oder zu verstümmeln. Die Geistlichen reinigen ihre Hände von dem Blut ihrer Mitmenschen und sie trennen sich vom Cäsar. 1934 niedergeschrieben. Und diese optimistischen Voraussagen sind leider nicht in Erfüllung gegangen. Wir wissen, als der Zweite Weltkrieg ausbrach, hat keine der großen Kirchen sich vehement und mit fester Haltung gegen den Krieg gestemmt oder sind dafür eingetreten, diesen Krieg abzulehnen. Wir wissen, dass die Rolle der Kirche in Kriegen sehr gut dokumentiert ist. Und in einem Leitartikel, Die Gewalt im Namen Gottes, wandte sich ein gewisser Mike Royko an Gott, indem er bezüglich der Religionen der Welt schrieb, sie beweisen dir ihre Frömmigkeit dadurch, dass sie hunderteweise gegenseitig sich umbringen. Vermutlich denkt jeder, wenn seine Seite die andere vernichtet, dass seine Religion die richtige sei. Ja, und der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten, Jimmy Carter, er sagte, die Welt sei verrückt geworden. Und er fügte hinzu, zu dieser mörderischen Verrücktheit gehört anscheinend ein tiefes religiöses Bewusstsein, dass die Menschen eigentlich vielmehr in Liebe zusammenhalten sollte. Und wenn wir so die verschiedenen Religionen betrachten, der Hinduismus geht gegen den Islam vor. In Indien gibt es immer wieder schon seit Jahrzehnten Spannungen, Kriege und die entladen sich immer wieder in schlimmen Auseinandersetzungen, wo auch Menschen getötet werden. Oder wenn wir an die schweren Ausschreitungen in Irland denken, wo Katholiken gegen Protestanten vorgegangen sind, wo immer wieder kleinere und auch größere Zwistigkeiten aufflammen, wo Menschen ums Leben kommen oder ihre Gesundheit verlieren, weil jeder auf seinem Standpunkt beharrt. Ja, ein glückliches Familienleben, das wäre ja vielleicht etwas, was die Kirchen bewirken. Aber auch trotz ihrer Religion ist es für viele Menschen eine Illusion. Stattdessen sind Ehescheidungen und zerrüttete Familien ja an der Tagesordnung. Wenn wir so die Statistiken beobachten, dass nicht nur jede dritte, teilweise hier in der Großstadt sogar jede zweite Ehe wieder geschieden wird. Und dann können wir sehen, dass oftmals die Hauptleidtragenden bei solchen Ehescheidungen die Kinder sind, die zwischen den Eltern hin und her gerissen werden Und den Jugendlichen geht dabei etwas sehr Entscheidendes verloren. Sie lernen nicht, was es bedeutet, Liebe und Respekt gegenüber den Eltern zu bekunden. Sie fühlen sich ebenfalls hin und her gerissen. Selbst Geistliche, sie führen kein sinnvolles Leben. Sie, die ja, wie Sie sagen, die Bibel studiert haben, die Theologie studiert haben, können kein sinnvolles Leben gestützt auf diese Erkenntnis Gottes führen. Ein Geistlicher selbst sagte einmal oder stellte die Fragen, warum Sünde, warum Leid, warum der Teufel? Das möchte ich den Herrn fragen, wenn ich in den Himmel komme. Er bräuchte gar nicht so weit. Wir haben das inspirierte Wort Gottes und da könnten wir all diese Fragen beantworten. Das bedeutet aber nicht, dass jetzt alle Religionen in Bezug auf die menschliche Gesellschaft versagt haben. Es gibt eine wahre Religion. Und diese eine wahre Religion, sie stillt auch die Bedürfnisse der Menschheit. Sie werden durch die von Gott offenbarte Religion gestillt. Adam und Eva beteten zu Jehova, dem höchsten Souverän des Universums. Er, ihr Schöpfer, wusste, wie er ihnen vollkommene Anleitung geben konnte. Adam benötigte in dieser paradiesischen Heimat keine Priesterschaft, er brauchte keinen Tempel und er konnte mit Jehova Gott, mit seinem Schöpfer selbst sprechen, er konnte direkt mit ihm verkehren. Und diese unbefleckte, wahre Religion, die setzt natürlich sittliche Rechtschaffenheit voraus. Das bedeutet, solange die Menschen Gott gehorsam waren, ihm dienten, seiner Gerechtigkeit nachjagten, waren Opfer nicht erforderlich. Es galt, niemanden zu besänftigen oder für irgendetwas um Vergebung zu bitten, weil sie in dieser Zeit ja noch sündenlos waren. Es herrschte wirklich Frieden und Ruhe auf der Erde. Und man musste auch keine rachsüchtige Gottheit besänftigen durch irgendwelche Opfer oder irgendwelche Zeremonien. Für Adam und Eva war ihr glückliches Familienleben gesichert, wenn sie Jehova Gott im Einklang mit seinen Offenbarungen und mit seiner Anleitung dienten. Adam und Eva stand ein sinnvolles, ein befriedigendes Leben bevor und sie waren auch mit lohnender Arbeit gesegnet. Wir wollen einmal 1. Mose aufschlagen, 1. Mose Kapitel 1. Im Vers 27 und 28 können wir einmal nachlesen, was der Schöpfer für die Menschen vorgesehen hatte, worin ihr Tagewerk bestehen sollte. 1. Mose Kapitel 1, Vers 27 und 28. Und Gott ging daran, den Menschen in seinem Bilde zu erschaffen. Im Bilde Gottes erschuf er ihn, männlich und weiblich erschuf er sie. Auch segnete Gott sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und werdet viele und füllet die Erde und unterwerft sie euch und haltet euch die Fische des Meeres und die fliegenden Geschöpfe der Himmel untertan und jedes lebende Geschöpf, das sich auf der Erde regt. Die falsche Religion nahm ihren Anfang, als Satan diese ersten beiden Menschen so weit brachten, dass sie gegen Gott rebellierten, dass sie diese Anbetung, dieses Vorrecht, das sie hatten, aufgaben. Und Jehova hatte ihnen nur ein Gebot gegeben. In 1. Mose 2, Vers 17 ist es niedergeschrieben, worauf sie achten sollten. Was aber den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse betrifft, davon sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, an dem du davon isst, wirst du ganz bestimmt sterben. Und Satan wusste, dass das die Prüfung für Adam und Eva war. Und im 1. Mose Kapitel 3, im Vers 1 bis 7, lesen wir nach, wie er diese Anstiftung zur Rebellion in Gang brachte. Hier heißt es, die Schlange nun erwies sich als das vorsichtigste aller wildlebenden Tiere des Feldes, die Jehova Gott gemacht hatte. So begann sie zur Frau zu sprechen, sollte Gott wirklich gesagt haben, ihr dürft nicht von jedem Baum des Gartens essen? Darauf sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume des Gartens dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen, nein, ihr sollt sie nicht anrühren, damit ihr nicht sterbt. Darauf sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet ganz bestimmt nicht sterben, denn Gott weiß, dass an demselben Tag, an dem ihr davon esst, euch ganz bestimmt die Augen geöffnet werden und ihr werdet ganz bestimmt sein wie Gott, erkennend Gut und Böse. Demzufolge sah die Frau, dass der Baum gut war zur Speise und dass er etwas war, wonach die Augen verlangen hatten. Ja, der Baum war begehrenswert zum Anschauen. Und so begann sie, von seiner Frucht zu nehmen und zu essen. Danach gab sie davon auch ihrem Mann, er bei ihr war, und er begann davon zu essen. Dann wurde ihnen beiden die Augen geöffnet und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren. Daher nähten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Satan stellte also Jehova falsch dar. Er stellte so, als würde sich der Schöpfer des Menschen gegen die Interessen seiner Geschöpfe stellen. Und wenn wir die Religionen heute betrachten, auch sie, ihre Lehren beruhen hauptsächlich auf Lügen. Warum das so ist, erfahren wir in Johannes Kapitel 8, Vers 44, wo der Apostel Johannes schrieb, was Jesus zu den Juden seiner Zeit sagte, die ihn nicht verstanden. Er hatte ihnen nämlich vor Augen geführt, ihr seid aus eurem Vater dem Teufel und nach den Begierden eures Vaters wünscht ihr zu tun. Jener war ein Totschläger, als er begann, und er stand in der Wahrheit nicht fest, weil die Wahrheit nicht in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er gemäß seiner eigenen Neigung, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Im Gegensatz dazu stellt die wahre Religion heute den Schöpfer als allein anbetungswürdig dar. Sie stillt die geistigen Bedürfnisse der Menschheit. Und zwar dadurch, dass wir diese Religion praktizieren. Warum? Weil nur Jehova, wie wir gelesen haben, der allein wahre Gott ist, der angebetet wird, dem diese Anbetung gebührt. Und das hat sein Sohn Jesus Christus, als er hier auf der Erde war, auch zum Ausdruck gebracht. In Matthäus Kapitel 4, Vers 10 wird gezeigt, dass er da besonderen Wert drauf gelegt hat, dass nur Jehova die Anbetung gebührt, als er nämlich von Satan, dem Teufel, verführt werden sollte, ihm einen Akt der Anbetung darzubringen. Da sprach Jesus zu ihm, tritt hinter mich, Satan, denn es steht geschrieben, Jehova, deinen Gott sollst du anbeten. Ihm allein sollst du heiligen Dienst darbringen. Und dieser Drang anzubeten wird für Gott hingegebene Menschen durch ein enges, ein vertrauensvolles Verhältnis zu ihrem Schöpfer, zu Jehova Gott gestillt. Wie Salomo, der in den Sprüchen im Kapitel 3, in den Versen 5 und 6 schreibt, ist es von Vorteil, sich nach dem Schöpfer auszurichten, sich nach seinen Worten auszurichten. Wir sollen mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele auf ihn vertrauen und uns nicht auf unseren eigenen Verstand stützen. Wir wollen ihn beachten auf all unseren Wegen, warum er selbst wird unsere Pfade gerade machen. Und diese göttliche Leitung erfolgt auch heute durch das Wort Gottes, aber auch durch die Publikationen, die wir zur Verfügung haben, die der Mitteilungskanal der treu und verständige Sklave uns immer wieder zur Verfügung stellt. Und durch diese Bibel, die Veröffentlichungen, wird uns immer wieder bewusst gemacht, wie wichtig es ist, dass wir diese gute Botschaft in uns aufnehmen, dass wir davon selbst überzeugt sind und dass wir in der Zuversicht leben, dass Jehova Gott all die Geschicke der Erde hier lenken wird und dass er uns auch schon viele Segnungen heute genießen lässt. Es sind verschiedene Dinge, deren wegen wir uns heute keine Sorgen machen oder nicht bedrückt oder betrübt sind. Wenn wir an die Dreieinigkeitslehre denken zum Beispiel, wir sind dadurch nicht verwirrt und sprechen nicht so in dem Fachjargon der geheimnistorischen Dreieinigkeitslehrer, Jehova ist Gott, Christus ist Gott und der Heilige Geist ist Gott. Nein, wir stimmen mit dem Standpunkt der Bibel überein, wo gezeigt wird, dass Jehova ein Gott ist und der Höchste ist und dass Jesus Christus sein Sohn ist und der Heilige Geist die wunderbare, wirksame Kraft Gottes ist. Aber wir haben noch eine weitere gute Glaubensansicht, nämlich, dass wir auf Rettung durch Jesus Christus hoffen dürfen. Wir verkündigen diese gute Botschaft, dass Gottes Königreich unter Christus für gehorsame Menschen hier auf einer paradiesischen Erde für uns alle bald großartige Segnungen herbeiführen wird. Wir erkennen auch, dass der Mensch von Gott erschaffen wurde und dass er nicht das Produkt einer Evolution ist. Wir wissen, dass wir uns nicht aus einer niederen Lebensform oder durch einen Knall entwickelt haben, sondern dass ein liebevoller Schöpfer all die Dinge, die wir jetzt gerade auch in dieser Jahreszeit beobachten dürfen, die wir erleben dürfen, die wir spüren, die wir riechen können, erschaffen hat, dass er das in seinem Vorsatz so vorgesehen hatte. Oder wir wissen, dass die Seele stirbt und dass es eine Auferstehung gibt. Wir haben erkannt, dass beim Tod die Seele zu existieren aufhört. Und diese Erkenntnis hat jetzt bewirkt, dass wir uns vor dem Tod nicht und Pfoten nicht mehr fürchten müssen. Die Hölle ist für uns das allgemeine Grab der Menschheit und kein feuriger Ort der Pein oder kein Ort der feurigen Pein, geschaffen von einem grausamen Gott. Wir wissen, dass die Auferstehung die von Gott stammende Hoffnung für alle Menschen hier auf der Erde ist. Wir können auch erklären, warum es heute Sünde und Leid gibt. Und wir sind uns bewusst, dass das Ende dieses verderbten Systems, das wir um uns herum beobachten, nahe ist. Wir sind nicht im Ungewissen darüber, wo wir uns im Strom der Zeit befinden. Wir sind von unserem Schöpfer, von Jehova, darüber belehrt worden, dass wir in der Zeit des Endes leben, in der Jesus als glorreiche Geistperson unsichtbar gegenwärtig ist. Und an der Spitze himmlischer Heere ist Jesus Christus bereit, in die Schlacht zu ziehen und Gottes Urteil an dem gegenwärtigen bösen System der Dinge zu vollstrecken. Und wir freuen uns in der Hoffnung auf ein ewiges Leben in Gottes neuem System. Die Sittennormen der Diener Jehovas sind hoch, weil sie gern seinen gerechten Anforderungen, die er in seinem Wort hat niederschreiben lassen, entsprechen möchten. Wir halten uns an die biblischen Gesetze, die der Gesundheit und dem Glück förderlich sind. Ja, die bei uns natürlich auch Zufriedenheit, wenn wir das erreichen, so wie wir das als unvollkommene Menschen tun können. Und das hilft uns natürlich, die Zufriedenheit auch weitergeben zu können. Und wir freuen uns, unserem Schöpfer dienen zu dürfen, weil wir diese wunderbare Hoffnung hegen dürfen. Wir bemühen uns, dem Frieden nachzujagen. Das heißt, als eine weltweite Bruderschaft sind wir in der wahren Anbetung vereint. Und in der Welt, in der es von Vorurteilen nur so wimmelt, bilden Jehovas Zeugen eine auffallende Ausnahme. Sie sind weltweit für die Eintracht in ihren Reihen bekannt. Und das wird von Außenstehenden sehr oft, gerade bei großen Kongressen, die jährlich stattfinden, beobachtet. In der Zeitung in States Item war zu lesen, ein Geist der Brüderlichkeit herrscht in dem Stadion unter den Jungen und Alten, unter den schwarzen und weißen Zeugen Jehovas, die sich dort eingefunden haben, um zu lernen und Erfahrungen auszutauschen. Die Rassendiskriminierung ist für die Zeugen kein Problem. Ja, was heute unter den Zeugen schon geschieht, das ist von großer Bedeutung. Und es ist in der Bibel vorhergesagt worden. In Jesaja Kapitel 2, Vers 4 wurden wir ermuntert, es wurde uns das Gebot gegeben, unsere Schwerter zu Pflugscharen zu schmieden. Aber es wird auch auf folgendes ungewöhnliches Ergebnis hingewiesen, das in internationalem Ausmaß über die Jahrhunderte hinweg bei Jehovas Zeugen zu beobachten gewesen ist, dass sie das getan haben, dass sie lieber ins Gefängnis gegangen sind, dass sie in Konzentrationslagern waren, als die Waffe gegen einer ihrer Brüder zu erheben. Sie haben sich daran gehalten, den Krieg nicht mehr zu lernen. Und noch etwas ist zu beobachten, dass ein glückliches Familienleben die Folge ist, wenn man das Wort Gottes anwendet, weil uns sein Wort die beste Anleitung gibt und eine praktische Anleitung für zwischenmenschliche Beziehungen und das Familienleben. Darin werden gute persönliche Moralvorstellungen gefördert. Ein freundschaftliches, dauerhaftes Verhältnis zu anderen aufgrund unserer Überzeugung kann aufgebaut und gepflegt werden. Und sie hilft natürlich auch jedem einzelnen Familienmitglied, seine Aufgaben zu erkennen und diesen Aufgaben gemäß in der Familie zu wirken. In der Bibel wird jedoch auch eine Fülle von praktischem Rat, der den Familien zum Erfolg hilft, gegeben, selbst wenn Probleme entstehen. Und die Menschen, die sich danach ausrichten, die wahre Anbetung praktizieren, führen gewöhnlich ein sinnvolles und befriedigendes Leben. Und sie bemühen sich auch eifrige Prediger des Wortes Gottes zu sein. Warum? Römer Kapitel 10, Vers 10 gibt uns die Antwort. Denn mit dem Herzen übt man Glauben zur Gerechtigkeit, mit dem Mund aber legt man eine öffentliche Erklärung zur Rettung ab. Und das tun sie gern. Sie haben Freude daran, anderen in geistiger Hinsicht zu helfen. Und wenn wir an den letzten Monat denken, welch wunderbares Ergebnis ist erzielt worden dadurch, dass wir vermehrt Menschen angesprochen haben und haben sie zum Gedächtnis mal eingeladen an diesem größten Feiertag, den wir begehen. Und auf eins können wir gewiss sein, diese wahre Religion wird auch stets weiterhin die geistigen Bedürfnisse der menschlichen Gesellschaft stillen. Das beobachten auch viele Menschen. So eine kanadische Zeitung, sie sagt, während traditionelle Religionsgemeinschaften im Niedergang begriffen sind und ihre Gebäude immer leerer werden, nimmt die Zahl der Zeugen Jehovas zu. Ja, sie kaufen sogar ehemalige Kirchen und andere Gebäude, um ihre neuen Mitglieder versammeln zu können. Und so können wir wirklich sehen, In jedem Jahr werden 2000 neue Versammlungsstätten Königreichsseele genannt, weltweit gebaut, jedes Jahr. Oder wenn wir einmal betrachten, da hatte ein Student eine Studie über Jehovas Zeugen im Jahre 1962 abgeschlossen mit der Bemerkung, es ist zweifelhaft, dass der neuen Weltgesellschaft plötzlich der Atem ausgeht. Es gibt heute, das war dann im Jahr 1979, mehr als zweimal so viele Zeugen wie 1962. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass die Wachtumgesellschaft im kommenden Jahrzehnt wahrscheinlich in ihrer Größe sich verdoppeln wird. Diese Zahl von 989.192 Zeugen im Jahr 1962 ist im Jahr 2010 auf 7.508.050 angewachsen. Wir sehen also, die wahre Religion wird weiterhin die Bedürfnisse, die geistigen Bedürfnisse der Menschen stillen und ihnen helfen, diesen hohen Sittenmaßstab auch einzuhalten und aufrechtzuerhalten. Sie wird den Frieden fördern, sie wird das zum Familienglück beitragen und allen, die diese Dinge praktizieren, zu einem sinnvollen, befriedigenden Leben verhelfen. Und das wird natürlich auch in der neuen Welt der Fall sein. Dann wird eine Welt existieren mit endlosem Frieden. Und dieser Friedensstörer, Satan, der Teufel, wird zermalmt werden. Und für die gehorsamen Menschen wird auf dieser paradiesischen Erde diese Vollkommenheit übergreifen. Sie werden emporgehoben werden. Es wird kein Schmerz, es wird keine Tränen mehr geben. Ja, es wird keinen Tod mehr geben. Diese Hoffnung, die wir selbst hegen und die wir auch schon vielen Menschen gemäß Offenbarung 21, Vers 4 weitergegeben haben, dass der Tod nicht mehr sein wird, noch Geschrei, noch Schmerz, weil die früheren Dinge vergangen sind. Was wirst du jetzt in Bezug auf die wahre Religion und angesichts der mit verbundenen wunderbaren Aussichten tun? Lerne sie kennen und mache sie dir zu eigen, falls du es noch nicht getan hast. Möge die wahre Anbetung in deinem Leben Sinn verleihen und sei bestrebt, unter denen zu sein, diese Religion zum Lobpreis unseres Schöpfers Jehovas und zu seiner Verherrlichung bis in alle Ewigkeit zu praktizieren, ja aber nicht nur selbst für sich in Anspruch zu nehmen, sondern auch anderen Menschen davon zu erzählen. Nimm die einzig wahre Religion an, die die Bedürfnisse der menschlichen Gesellschaft stillt und halte daran fest.